Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen zu dieser Fazitausgabe mit einer Premiere aus Paris, in der Isabelle Huppert auf der Bühne stand. Heute ist außerdem der diesjährige Pritzker-Preisträger bekannt gegeben worden. Man nennt den Pritzker-Preis ja auch den Nobelpreis der Architektur. Und den bekommt der 78-jährige Riken Yamamoto, ein Architekt, der ja seit Jahrzehnten nach einer Architektur des Miteinander strebt. Sei es, wenn es ums Wohnen geht oder um öffentliche Bauten wie Schulen, Museen oder Bibliotheken. Und dieses Miteinander ist ja, weiß Gott, keine Selbstverständlichkeit in einem Zeitalter immer neuer Superlative auch im Bauen. Zu Beginn der Sendung geht es aber um die etwas angezählte Kulturstaatsministerin Claudia Roth und eine Veranstaltung am Abend, in der es um die Rolle der Kultur in der Demokratie ging. Gleich mehr dazu nach der Musik. Die Kulturstaatsministerin Claudia Roth steht seit der Berlinale enorm in der Kritik. Sie soll bei der Preisverleihung an der falschen Stelle geklatscht haben, als es nämlich um israelkritische Äußerungen ging. Später räumte sie Fehler ein. Das erinnert an die Antisemitismusdebatte der Documenta, bei der die Kulturstaatsministerin auch kein sicheres Händchen bewies. Inzwischen sind Rücktrittsforderungen laut geworden, wobei so etwas im aufgeheizten Politikbetrieb wohl nicht weiter verwunderlich ist. Unser Kollege Stefan Koldehoff beobachtet Roths Agieren seit ihrem Amtsantritt und ist jetzt zugeschaltet. Für heute Abend war ja eine Veranstaltung mit Kanzler Olaf Scholz und Claudia Roth zum Thema Kultur und Demokratie angekündigt. Stefan Koldehoff, eine gemeinsame Veranstaltung vielleicht auch, um der Kulturstaatsministerin den Rücken zu stärken?
Das ist jedenfalls der Eindruck gewesen, den viele von uns Kulturjournalistinnen und Journalisten gehabt haben, dass das jetzt sozusagen eine der letzten Möglichkeiten ist, sie wieder positiv nach vorne zu bringen. Und da war natürlich die spannende Frage, was wird Olaf Scholz tun? Wird er ihr den Rücken stärken? Wird er Position beziehen? Oder wird er möglicherweise auch sagen, naja, da ist noch Luft nach oben und da muss meine Staatsministerin, denn das ist Claudia Roth ja, Staatsministerin beim Bundeskanzler, da muss sie sich vielleicht mal noch ein paar andere Gedanken machen.
Wie hoch ist denn der politische Druck, der auf ihr lastet?
Ich glaube, der ist enorm hoch im Moment und sonst hätte es wahrscheinlich diese Veranstaltung heute Abend im Kanzleramt auch nicht gegeben. Da ist sehr kurzfristig zu eingeladen worden. Das mag nun am Terminplan des Bundeskanzlers gelegen haben. Also der Druck ist hoch und er ist umso höher, seit es heute dann auch nochmal einen offenen Brief gegeben hat des Jüdischen Weltkongresses, der auch nochmal zu all dem Stellung bezieht. Und dieser offene Brief, der uns auch vorliegt, der gipfelt in dem Vorwurf, Claudia Roth sei nicht bereit, Verantwortung zu übernehmen. Also sie sehe schon, dass es das Problem Antisemitismus und Kulturszene gibt, aber sie mache das nicht zu ihrem Problem. Sie stehe irgendwie immer daneben und wenn dann wieder ein Kind in den Brunnen gefallen ist, dann würde Aufarbeitung versprochen. Das sei bei der Documenta so gewesen, das sei jetzt wieder nach dem Berlinale-Eklat bei der Preisverleihung. Also ich glaube, dass das den Druck auf sie heute nochmal zusätzlich erhöht hat.
Eigentlich sollte Olaf Scholz ja eine Rede halten. Er musste dann aber kurzfristig absagen. Auch interessant, also ein kurzfristig anberaumter Termin, der dann kurzfristig auch wieder ja halb abgesagt wurde. Diese Rede wurde dann vom Chef des Bundeskanzleramtes Wolfgang Schmidt verlesen. Worum ging es da?
Es war eigentlich fast mehr so etwas wie ein kurzes Einleitungsstatement. Also ich würde es noch nicht mal eine Rede nennen. Und es enthielt ehrlich gesagt viel, naja, sagen wir es ganz offen, viel ziemlich Profanes und Banales. Also Sätze wie Antisemitismus ist keine Kunst, Menschenfeindlichkeit ist keine Kunst, ja. Oder ein Satz wie aus der Kultur in der Demokratie muss eine Kultur der Demokratie werden. Das sind so Poesiealbumssprüche natürlich, die sich immer gut zitieren lassen. Aber die eigentliche Frage, die sich ja bei der Documenta schon gestellt hat und die sich bei der Berlinale wieder gestellt hat und möglicherweise im nächsten Monat auch bei der Biennale in Venedig, wo es auch schon Boykottforderungen gegen den israelischen Pavillon gibt, ist doch, Wie gehen wir damit um, dass es in der Welt auf der einen Seite vollkommen unterschiedliche Interpretationen, Auffassungen gibt zur Frage, wie kann man mit dem Konflikt in Nahost umgehen? Auf der zweiten Seite den Spruch von Angela Merkel, die Sicherheit Israels ist Teil der deutschen Staatsraison. Da hat ja Miron Mendel, der Pädagoge und Publizist, in einem sehr viel beachteten Buch die Frage gestellt, was heißt das eigentlich? Was bedeutet die Sicherheit Israel? Was bedeutet, ist deutsche Staatsräson? Das ist immer noch nicht beantwortet. Wäre beispielsweise eine Frage gewesen, die ich heute Abend Olaf Scholz gerne gestellt hätte, wie er das denn interpretiert. Und das Dritte ist die Kunstfreiheit, die all dem, worüber wir gerade gesprochen haben, einfach in vielen Punkten entgegensteht. Also es gibt eine eigentlich uneingeschränkte Kunstfreiheit, die natürlich ihre Grenzen in den Gesetzen findet. Es darf nicht volksverhetzend sein, es darf nicht beleidigend sein und. Aber diese drei Aspekte von Kultur und Gesellschaft, da muss irgendjemand die Lösung finden, wie man die miteinander verbindet oder wie man den gordischen Knoten, um in der Kultursprache zu bleiben, zerschlägt, dass es da immer wieder Reibereien gibt. Und ob man dem gerecht wird mit Sprüchen wie aus Kultur in der Demokratie muss eine Kultur der Demokratie werden, da bin ich ehrlich gesagt nicht ganz überzeugt.
Also Allgemeinplätze von Olaf Scholz beziehungsweise demjenigen, der seine Worte verlesen hat, und Claudia Roth?
Claudia Roth hat auch nochmal angekündigt, dass sie selbstverständlich zum Existenzrecht Israels steht, dass sie keine Gleichsetzung von jüdischen Menschen und dem Staat Israel vornehmen will. Und dass aber auf der anderen Seite eben sie sich auch ganz offenbar nicht in der Rolle sieht, da in irgendeiner Form zensoristisch einzugreifen. Also die Frage war ja, Sie haben es vorhin in der Anmoderation auch erwähnt, als es da bei dem Preisverleihungsabend der Berlinale Äußerungen gab, die gar nicht gingen, den Genozidvorwurf zum Beispiel und einiges andere, hätte sie da nicht anders reagieren müssen. Sie hat gesagt, das Klatschen, das war sicherlich nicht das Optimum. Aber was hätte sie sonst machen sollen? Hätte sie aufspringen sollen? Hätte sie protestierend den Raum verlassen sollen? Hätte sie sich das Mikrofon nehmen sollen, damit dann die Moderatorin entmündigen? Und wieder einmal hätte der Staat in Deutschland definiert, wo die Kunstfreiheit endet. Also auch das sind Fragen, die sie im Moment stellt und mit denen sie sich auseinandersetzen will. Aber sie muss tatsächlich irgendwann jetzt auch mal zu Ergebnissen kommen.
Stefan Koldorf, in der Politik zählen ja Symbole und Zeichen auch sehr viel. Wie ist es denn einzuordnen, dass Olaf Scholz anders als angekündigt dann doch nicht anwesend war?
Also es werden angegeben private Gründe. Das kann jetzt natürlich viel sein und da wollen wir auch nicht spekulieren. Ich glaube, man muss das so akzeptieren. Er hat immerhin seinen Kanzleramtsminister dann an seiner Stelle als Vertretung geschickt, der dann wiedergegeben hat, was der Chef hätte sagen wollen. Aber natürlich wäre das stärkere Symbol gewesen, wenn er wenigstens eine Viertelstunde oder 20 Minuten teilgenommen hätte.
Sie haben es gesagt, Claudia Roth ist angezählt. Die Frage ist ja, ob sie das jetzt einfach aussitzt. Sehen Sie Ihre Arbeit als Kulturstaatsministerin auch so kritisch? Und wenn ja, was muss passieren, damit sie auf diesem Posten bleibt?
Also ich sehe bestimmte Bereiche, in denen sie aktiv ist, in denen sie das sehr gut macht. Also die ganze Frage der Dekolonisierung von Museumssammlungen zum Beispiel, die Weitung des Blicks auf Kultur global. Also haben wir nicht viel zu westzentriert, viel zu eurozentriert bisher viele Disziplinen wie Literatur und Kunst und Ausstellungen und Theater und so weiter angesehen. Da ist sie ja durchaus aktiv und da gelingen ja auch bestimmte Dinge. Man hat aber auch den Eindruck, dass bestimmte andere Sachen, also der große Bereich NS-Raubkunst wäre da zu nennen oder das Desaster ums Deutsche Fotoinstitut, dass sie das alles nicht so wahnsinnig zu interessieren scheint und dass sie das entweder schnell wegturft oder, wenn es dann zu Problemen kommt, eben gesagt wird, das müssen wir aufarbeiten. Und das geht so, glaube ich, nicht gut weiter. Es gab ganz am Anfang ihrer Amtszeit Gerüchte, dass sie ohnehin möglicherweise nicht die ganze Legislaturperiode machen wollte. Das haben ehrlich gesagt die Menschen in den Kulturinstitutionen nicht verdient. Ich glaube, die haben schon vollen Einsatz verdient. Und der darf eben nicht nur in bestimmten Bereichen stattfinden, die Frau Roth zu interessieren scheinen. da müsste tatsächlich ein bisschen breiter was kommen.
Stefan Kolterhoff über die Kritik an Claudia Roth und die heutige Abendveranstaltung, die ohne den Bundeskanzler stattfand. Vielen Dank.
Ja, gerne.
In Köln wurde unterdessen die Lit Cologne eröffnet, das größte Literaturfestival in Europa. Und auch da ging es um Antisemitismus. Nicht nur heute Abend, sondern das Thema steht im Mittelpunkt der diesjährigen Ausgabe. Dieses Festival will ausdrücklich ohne Antisemitismusdebatte auskommen, aber es soll natürlich lebendig diskutiert werden. Heute Abend saßen Robert Habeck und Michelle Friedmann auf der Bühne. Habeck wurde zu Beginn des Nahostkrieges ja gelobt für sein Video in den sozialen Medien und Friedmann, der schrieb direkt ein Buch gegen Judenhass. Beide haben sich über die Ursprünge des Antisemitismus ausgetauscht. Für uns hat Stefan Keim den Abend verfolgt.
Die demokratischen Institutionen funktionieren und trotzdem ist das Fieberthermometer, was den Menschenhass, vor allen Dingen im Rechtsextremismus angeht, bei 39 Grad.
Mit diesen Sätzen beginnt Michel Friedmann die Diskussion zum Beginn der Lit Cologne. Er spricht vom Menschenhass, denn es geht ihm, das betont er immer wieder, um alle, die ausgegrenzt, beleidigt und mit dem Tode bedroht werden. Natürlich auch um die Palästinenser. Wenn er konkret über den Antisemitismus sprechen soll, ist ihm das Wort zu lateinisch. Judenhass, so heißt sein Buch, das er direkt nach den Hamas-Anschlägen des 7. Oktober 2023 geschrieben hat. Judenhass hat ihn begleitet, seitdem er als Neunjähriger mit seinen Eltern aus Frankreich in die Bundesrepublik kam. Friedmann berichtet von Lehrern, die stolz ihre Kriegsverletzungen präsentierten, einem, wie er sagt, eingehegten Antisemitismus. Dann kamen Anschläge, Synagogen und Schulen wurden unter Polizeischutz gestellt.
Was macht das mit Kindern und Jugendlichen, die aufwachsen, Polizei vor ihrem Kindergarten und Schule haben und damit lernen, dass sie bedroht sind, und zwar lebensbedroht. Es gibt keine Lebensqualität, wenn du gleichzeitig weißt, dass man dir ans Leben will.
Er war nie ganz weg, der Antisemitismus, sagt Michel Friedmann. Robert Habeck sitzt neben ihm, hört zu, nickt. Der Wirtschaftsminister, der viel Lob dafür bekam, dass er sich nach den Hamas-Anschlägen mit klaren Worten hinter Israel und gegen den Judenhass stellte.
Ich habe einen anderen Blick. Ich bin Robert überhaupt nicht dankbar. Die Tatsache, dass die meisten es nicht taten, macht die Auffälligkeit, dass sie es getan haben, so deutlich.
Wieder nickt Habeck, meint, er habe sich auch nicht eingebildet, etwas Besonderes zu tun. Er gibt sich bescheiden, überlässt Friedmann den Löwenanteil des Gesprächs. Und der erzählt, wie unsicher sich Juden in Deutschland fühlen. Es sei wie in einer Beziehung, in der ein Partner in Not die Umarmung erst einfordern müsse. Die beiden versuchen, in die Tiefe zu gehen, die Wurzeln des Antisemitismus zu ergründen. Habeck hält einen kleinen kulturgeschichtlichen Vortrag, spricht von den Schönheitsidealen der Antike und der Renaissance und von einem daraus resultierenden Streben nach einer idealen, makellosen Gesellschaft.
Dass wir, also die Mehrheitsgesellschaft, quasi unbedacht irgendwie davon träumen, ein Land zu sein, das nicht streitet, also das ist kein Faschismus, ja, aber sozusagen der Gedanke ist nicht so schwierig zu haben und auch im Leben alles zu erreichen, was man sich so vornimmt und nicht immer wieder gestört und herausgefordert zu werden. Und wenn dem so wäre, dann wäre dieser Gedanke nach einer Vervollkommnung im Grunde der Gedanke eines Nichtstreitens, einer nicht streitbaren Demokratie.
Das Judentum ist eine Religion des Dialogs, wie Friedmann bestätigt. Wer konvertieren will, muss sich immer wieder den Fragen des Rabbis stellen, der herausfinden will, ob der Konvertit es wirklich ernst meint. Das steht im radikalen Gegensatz zum Missionsgedanken des Christentums.
Die erste globale Firma der Welt, nämlich die Kirche, hat alle ihre Handelsvertreter in die gesamte Welt geschickt und ihnen, den Menschen, die sie bekennen lassen wollten zum Christentum, erzählt, Gottes Sohn wurde von Juden umgebracht.
An diesem Punkt ist die Diskussion viel weiter gekommen, als es in den meisten vergleichbaren Veranstaltungen passiert. Nun könnte es um die Frage gehen, was aus den historischen Analysen folgt. Da grätscht die Moderatorin Nele Polacek dazwischen und fragt nach geflüchteten Palästinensern, die seit vielen Jahren in Deutschland leben und weiterhin staatenlos sind. Mit diesem Nebenaspekt verplempert sie eine Menge Zeit, bis Michelle Friedmann die Diskussion auf ihr eigentliches Thema zurückbringt. Doch da ist schon Zeit für die Schlussworte. Die sehr interessanten Fragen, was für Spielarten des Antisemitismus sich gerade unter Kulturschaffenden bei der Berlinale-Preisverleihung und vor kurzem auf der Documenta gezeigt haben, können nicht mehr angesprochen werden. Michelle Friedmann und Robert Habeck sind sich einig, dass nur ein gemeinsames Engagement aller demokratischen Kräfte gegen den Judenhass im Besonderen und überhaupt gegen den Fremdenhass hilft.
Wir sind jetzt verantwortlich. 2024 sitzen wir hier zusammen. Bitte keine schlechte Gewissen, das alles bringt doch nichts. Können wir unser Verhalten ein bisschen verändern?
Doch wenn das nicht geschieht, sagt Michelle Friedmann, wird nicht nur für Juden das Leben in Deutschland schwieriger, sondern für alle, die frei leben wollen.
Stefan Keim über den Auftakt der Litkolon mit Robert Habeck und Michelle Friedmann. Im Pariser Théâtre de la Ville feierte heute Abend die Berenice von Jean Racine Premiere in einer Inszenierung von Romeo Castellucci. Hierzulande weniger bekannt, aber in Frankreich gehören die Werke des 1639 geborenen Dichters ja quasi zum Kanon. Zudem schlüpft keine geringere als Isabelle Huppert in die Rolle der Berenice, die in diesem Drama vom römischen Imperium an der Seite des Titus nicht geduldet wurde. Eine Tragödie, in der es, wie so oft bei Racine, um die leidenschaftliche, unerfüllte Liebe geht. Racines Dramen wurden häufig als handlungsarm bespöttelt, aber sein Zugang zu den Stoffen erfolgt eher über die inneren Konflikte der Figuren. Eberhard Spreng war für Fazit im Théâtre de la Ville. Herr Spreng, was macht diese Tragödie der Berenice von Jean Racine denn aus und wie passt die in sein Werk?
Ja, die ist dann im Grunde genommen noch, Sie sagten es eben, die sind relativ handlungsarm. Und Berenice ist dann noch mal ein bisschen handlungsärmer und undramatischer als etwa Andromache oder Phaedra, wo es ja dann auch Tote gibt und Tod durch Vergiftung. Und Phaedra stirbt auf der Bühne in der letzten Szene. All das passiert nicht, weil diese wunderbare, großartige Liebesgeschichte zwischen einem römischen Kaiser und einer Königin von Judäa, die eigentlich in Rom jetzt eigentlich Kaiserin werden soll, was leider nicht stattfinden kann. Ja, diese Liebe scheitert jetzt mal nicht an schuldhaften Verwicklungen wie in anderen Tragödien, sondern einfach, weil sie politisch nicht opportun ist, weil Rom einfach sagt, eine Ausländerin wird hier nicht Kaiserin. Basta. So, und daran verzweifelt Berenice. Und das Wunderbare an dieser Inszenierung ist, sie hat eigentlich alles getilgt, was darum passiert. Sie hat im Grunde genommen auch die Figur des Titus getilgt und alles auf die Isabelle Huppert konzentriert.
Der Star des Abends, war es ein Genuss, ihr zuzuschauen und zuzuhören?
Es war ein ganz großer Genuss. Sie ist ja nun wirklich auch jemand, der ganz extreme Positionen bekleiden kann auf der Bühne. Mir hat sie immer dann gut gefallen, auch oft in Solos, wenn sie mit sehr radikalen Regie- oder entschiedenen Regiepositionen zusammengearbeitet hat, mit Robert Wilson in Mary Said What She Said, immer noch auf Tournee, jetzt glaube ich in England in den nächsten Wochen. Oder Sarah Kane, wir sahen das in Berlin vor vielen, vielen Jahren vom verstorbenen Claude Regie. Also radikale Regieansätze passen ihr sehr gut und da ist sie besser als in anderen. Und da insofern ist die Zusammenarbeit mit Romeo Castellucci interessant. Aber vielleicht hören wir erst einmal ganz kurz rein, denn eigentlich ist ihr Spiel ein Solo im Zusammenspiel mit der Musik von Scott Gibbons.
Eh bien, Titus, que viens-tu faire? Berenice t'attend. Où viens-tu, téméraire? Tes adieux sont-ils prêts? T'es-tu bien consulté? Ton cœur te promet-il assez de cruauté?
Ja, das war jetzt ein Ausschnitt vom Anfang. Da klingt sie noch sehr, sehr abgeklärt. Später wird das immer mehr zu einem elegischen, verzweifelten Klagegesang, ein Lamento, das dann ihre Stimme zum Teil auch technisch durch den Vocoder verfremdet und so ein bisschen melismatisch orientalisierend klingen lässt. Schließlich bleibt nur noch ein Stottern über und dann ein Verstummen. Ganz zum Schluss sagt sie dem Publikum relativ aggressiv, ne me regardez pas, schauen Sie mir nicht zu, schauen Sie nicht auf mich. Und der Rhythmus dieses Satzes geht dann über in ein perkussives Element und in dem Moment hat eigentlich die Materialität von Musik, von Theater die Tragödie völlig aufgesaugt.
Dafür ist Romeo Castellucci als Regisseur ja auch bekannt, für seine suggestiven Inszenierungen. Was hat er geboten heute Abend?
Na, wie gesagt, ich sagte es eben schon, radikale Reduktion. Es ist eigentlich als jemand, der Sprache auf der Bühne sprechen kann, nur noch Isabelle Huppert übrig geblieben. Die beiden anderen Hauptfiguren, Antiochos und vor allem Titus, werden verkörpert durch zwei sehr schlanke, sehr schmale Tänzer, die in ritualhaften Bewegungen da verbunden bleiben. Cherkebe und Giovanni Manzo spielen sie vor einem Ensemble von Senatoren. Das sind nur spärlich bekleidete Männer, die in einem merkwürdigen Ritual ein Kreuz und die Büste eines römischen Cäsaren vor sich hertragen. Das sind finstere Rituale, die nicht weiter erklärt werden, wo die nur deutlich machen, die Politik, mit der Rom jetzt sozusagen die Liebe verhindert, ist eine völlig unverständliche Angelegenheit.
Eberhard Spreng, an dieser Stelle ein Cut. Lassen Sie uns zum Schluss noch mal über etwas ganz anderes sprechen, über Edward Bond. Der britische Dramatiker ist jetzt im Alter von 89 Jahren gestorben. Ein Mann, dessen Stücke auch für Aufregung sorgten, auch für Skandale, so liest man jetzt in den Nachrufen. Wie hat er das Theater geprägt?
Ja, das ist jetzt ein radikaler Schnitt
das
tatsächlich.
Ist
das ist eine ganz andere Position und Baustelle. Ein politischer Autor, ein Autor, der sich auch vor allem mit Gewalt auseinandergesetzt hat. Und Gewalt ist ja etwas, was wir gerne, wenn sie dann extrem wird, als blinde Gewalt bezeichnen, beziehungsweise als etwas Irrationales und letzten Endes nicht Erklärbares. Und er geht jetzt hin und sagt, doch, diese Gewalt kann man erklären. Zum Beispiel in seinem berühmten Stück Gerettet, das zweite Stück, das in England direkt nach der Uraufführung der Zensur, der Theaterzensur zum Opfer fiel und zu einer großen Theaterdebatte um Zensur geführt hat, die dann 68 in der Aufhebung der Zensur endete. Ja, da ist eine Gruppe von Jugendlichen und die malträtiert und steinigt ein Kind in ein Baby in einem Kinderwagen. Und das Schlimme, was er dort beschreibt, sagt Bond, ist die Tatsache, dass sie das tun, hängt einfach damit zusammen, dass die aus dieser Tat für sich ein gewisses Lebensgefühl oder eine gewisse Bedeutung erlangen können. Er sagt über die Menschen des 20. Jahrhunderts, der Typ des Alltagstäters ist eine zentrale Figur des Jahrhunderts und die hat ihn interessiert. Deswegen die Auseinandersetzung mit Gewalt, mit sogenannter blinder Gewalt und eine ganze Reihe von über 30 Stücke, die das sehr, sehr anschaulich und sehr eindrücklich beschrieben haben in verschiedenen Facetten zwischen Politik und Geschichte.
Eberhard Spreng über Edward Bond, den verstorbenen Dramatiker. Und wir sprachen auch über die Premiere von Berenice am Pariser Théâtre de la Ville mit Isabelle Huppert.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute von und mit Thomas Jedicke.
Die Schauspielerin und Kabarettistin Marin Kreumann ist als beste Interpretin mit dem Deutschen Hörbuchpreis ausgezeichnet worden. Wie der Westdeutsche Rundfunk mitteilte, wird Kreumann für ihre Lesung von »Das andere Mädchen« einem Text der Nobelpreisträgerin Annie Ernaux gewürdigt. »Große Sprechkunst«, urteilte die Jury. Kreumann selbst beschrieb hier im Deutschlandfunk Kultur, was sie an der Autorin fesselt.
Ich finde, dass sie so einen gnadenlosen, unbestechlichen Blick hat auf die Rolle der Frau in der Zeit, dass es mir den Atem nimmt, weil sie sich selber ja immer mit reinnimmt. Sie schreibt dann ja, wie sie reagiert hat. Also sie schreibt diese Zumutungen, die ihr widerfahren sind, aber sie schreibt auch genauso akribisch, wie sie dann sich rangeschmissen hat an diesen Typen irgendwie auf eine Weise, die ihr heute unangenehm ist. Und da gibt sie auch sich selbst keine Gnade. Und dadurch ist das Bild, was sie entwirft, von dem, wie Frauen zu sein hatten in dieser Zeit, so vollständig.
Die Schauspielerin und Kabarettistin Maren Kreumann über Annie Ernaux. Der Deutsche Hörbuchpreis wurde zum Auftakt des Festivals Lit Cologne in 7 Kategorien verliehen. Die Auszeichnung Bester Interpret erhielt der österreichische Schauspieler Cornelius Obonja, der Raffaella Edelbauers Roman Die Inkommensurablen eingelesen hat. Regisseur Kai Gren wurde in der Kategorie Bestes Hörspiel ausgezeichnet für The Sick Back Song, das Spucktütenlied. In Leipzig sind 4 DDR-Schulbauten aus den 1960er und 70er Jahren unter Denkmalschutz gestellt worden. Die Plattenbauten seien exemplarisch für die Leipziger Baugeschichte und Ostmoderne, erklärte die Stadtverwaltung. Typisch ist in ihrer Architektur demnach, dass 2 Gebäudeflügel der Schulen über freistehende Gänge miteinander verbunden sind. Über den Haupteingängen wurde in der Regel ein Kunstwerk angebracht. 2 der Schulen stehen den Angaben zufolge im Stadtteil Grünau. Die beiden anderen Gebäude sind die medizinische Berufsfachschule am Städtischen Klinikum St. Georg und eine Grundschule in Leipzig, Groß-Tschocher. Als wertvollstes Pigment der Antike gilt Purpurfarbstoff. Wo er hergestellt wurde, war lange Zeit schwer zu beantworten, denn nur an wenigen Orten fanden sich Belege für die arbeitsintensive Produktion. Forschungsergebnisse der Universität Haifa lassen nun den Schluss zu, dass in Israel vor etwa 3000 Jahren eine bedeutende Purpur-Färbefabrik entstand. Bisher hielt man den Küstenort Tel Shikmona für eine Wohnsiedlung, wie die New York Times berichtet. Die Studie geht davon aus, dass in dem israelitischen Betrieb phönizische Fachkräfte arbeiteten, die das Geheimnis der Farbstoffherstellung kannten. Purpur war der weltlichen und religiösen Elite vorbehalten. Gewonnen wurde er aus einem Sekret von Seeschnecken. Er war daher luxuriös, aber übelriechend. Tausende Schnecken sind nötig, um 1 Gramm reinen Purpurs herzustellen. Ein jahrzehntelang verschollenes Bild des Expressionisten Ernst Ludwig Kirchner ist wieder aufgetaucht. Das Münchner Auktionshaus Ketterer erklärte, das Ölgemälde »Tanz im Varieté« aus dem Jahre 1911 habe sich 80 Jahre lang in einer deutschen Privatsammlung in Baden-Württemberg befunden. Es soll nun für einen Schätzpreis von 2 bis 3 Millionen Euro versteigert werden. Das Bild war auch Experten bislang nur über Schwarz-Weiß-Aufnahmen bekannt. Ernst Ludwig Kirchner war Gründungsmitglied der wichtigen expressionistischen Künstlergruppe »Die Brücke«.
Eine höhere Auszeichnung für Architekten gibt es nicht als den Pritzker-Preis, der jährlich verliehen wird. Lange Zeit wurden weltberühmte Stars geehrt. Dann gab es so eine Phase, in der weniger bekannte Architekten gekürt wurden, solche, die sich in ihren Ländern um einen sozialen und nachhaltigen Anspruch verdient gemacht hatten. Alejandro Aravena oder Balkrishna Doshi oder das Architektenpaar Lacaton-Vassal. Nach David Chipperfield im letzten Jahr geht der Preis nun an Riken Yamamoto. Er ist 78 Jahre alt, wurde in Peking geboren, lebte aber die meiste Zeit seines Lebens in Japan. Die Jury hob bei der Bekanntgabe die gemeinsame und gesellige Dimension seiner Bauten hervor. Laura Helena Wurth ist im Studio. Was ist denn damit gemeint?
Das ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Beschreibung für das, was er da gemacht hat. Vielleicht fängt man mal damit an, sich zu überlegen, welche Bauten er so gebaut hat. Und da würde ich total gerne mit seinem eigenen Wohnhaus anfangen. Das hat er 1986 gebaut in Gazebo, Japan. Das ist eigentlich ein Kubus, an dem ganz viele Terrassen angebaut sind. Und damit hat er reagiert auf eine Verschärfung des Grundstücksrechts von 1954 in Japan, bei dem quasi Straßen vergrößert werden sollten und diese Offenheit von Gebäuden verhindert werden sollte. Also der endgültige Effekt davon wäre, dass es quasi Skyscraper gibt und die Leute sich nur noch ebenerdig irgendwie treffen können. Und was er eben gemacht hat mit diesen vielen kleinen Terrassen, damit stellt er sicher, dass er mit seinen Nachbarn in Kontakt kommt und dass er eben im Kontakt zu seiner Umwelt kommt. Und darin ist eigentlich schon fast alles angelegt, was er in seiner Architektur macht und was ihm wichtig ist. Und ein ganz wichtiges Projekt ist auch ein Projekt, was er 2010 gemacht hat in Südkorea, ungefähr 1,5 Stunden von Seoul entfernt. Da hat er ein Wohnprojekt gemacht für 100 einkommensschwache Familien. Das sind jeweils Wohnblöcke, die 3 bis 4 Stockwerke hoch sind. Und im zweiten Stock gibt es jeweils ja wie so eine Glaswand und eine Terrasse, die das Ganze dann wiederum mit dem anderen Gebäude verbindet. Also es gibt schon wieder so ein verbindendes Element, wo man sich treffen kann, aber nicht muss. Das Ganze ist mit einer Glaswand verbunden. Das heißt, dieser Effekt von Transparenz, ich sehe, was die anderen machen. Deswegen traue ich mich da vielleicht auch hin. Es gibt natürlich auch Rückzugsorte in diesen Gebäuden. Das heißt, er zwingt diese Transparenz auch niemandem auf. Aber da sieht man eben auch, dass er Architektur gemacht hat, nicht für besonders reiche Leute, sondern eben auch für Leute, die einfach wohnen wollen und das Wohnen eben einfach viel, viel mehr ist, als ein Dach über dem Kopf zu haben, nämlich Gemeinschaft.
Okay, also viel Wohnungsbau hat er gemacht, aber er hat ja eigentlich so alle Bautypologien umgesetzt, die es so gibt, Bibliotheken, Museen, Schulen. Ist das etwas, was auch in diesen öffentlichen Bauten dann seinen Widerhall findet, dieses Beachten von Zwischenräumen und in Kontakt treten miteinander?
Total. Also er hat die Tanjin University in Japan gebaut und die sieht von außen eigentlich aus wie so ein großer Kubus erstmal. Und wenn die aber beleuchtet wird, also durch den Mond, die Sonne oder eben auch innere Beleuchtung, dann sieht man, dass die durchlöchert ist wie so ein Käse, wenn man so möchte. Und dann sieht man, dass da ganz viele verschiedene kleine Plateaus und Plattformen und Begegnungsräume drin sind. Und ähnlich verhält es sich mit der Feuerwache in Hiroshima, die er gebaut hat. Die leuchtet quasi auch von innen und stellt so diese Transparenz, von der gesprochen wird, auch dar. Und ein bisschen ist es auch so, dass das natürlich Leute anzieht. Er hatte selber mit 25 so eine Art Erweckungsmoment, der mit einem angeleuchteten Schrein in Japan zu tun hatte. Also es geht ihm ja auch viel um so einen Effekt. Und wenn man aber so möchte, dann ist es eine Architektur, die auf den ersten Blick gar nicht so spektakulär aussieht. Ich will ja jetzt niemandem zu nahe treten, aber eben auf diesen zweiten Blick, wenn die Sonne aufgeht, wenn der Mond aufgegangen ist, dann entwickelt die eigentlich erst ihre ästhetische Kraft, wobei es ihm ja, wie gesagt, eigentlich viel mehr um ein soziales Projekt geht, als darum, ein besonders schönes, großes, ausgefeiltes Gebäude zu bauen, sondern er baut ja eigentlich Negativräume, ohne das negativ zu meinen. Er baut ja das oder er möchte eigentlich das bauen, was entsteht, wenn man ein Gebäude baut. Also Gassen, Plätze, Begegnungsorte. Und deswegen ist es vielleicht auch gar nicht so wichtig, wie dieses Gebäude dann letztendlich aussieht, das mal als These dahingestellt. Mhm.
Er hat sich ja nach dem Atomunfall von Fukushima dann auch engagiert mit der Gründung eines Instituts zur Förderung von Gemeinschaft durch Architektur. Mit welcher Absicht?
Er wird zitiert mit: Raum zu erkennen bedeutet für mich, eine ganze Gemeinschaft zu erkennen. Und da steckt das ja eigentlich wirklich alles drin. Es ist genau das, dass eben Gesellschaft sich durch Architektur konstituiert. Das kann man in vielen verschiedenen Projekten von ihm sehen, unter anderem eben darin. Es geht aber eben auch darum, dass Gemeinschaft, Familie, Zusammenleben dadurch bestimmt wird, welche Möglichkeiten den Menschen durch die Architektur gegeben werden. Wir sehen das. Wir haben keine guten Wohnungen für viele Familien. Wir haben viele Einfamilien-Apartments, Units sogenannte. Das ist nichts, was einer Lebensrealität für immer entspricht. Also Wohnungsbau, Wohnungsplanung wird oft so gesehen, als wäre das Leben der Menschen statisch. Und das ist es eben nicht. Und Architektur muss Veränderung auch zulassen können, dadurch, dass sie sich vielleicht auch verändert, dass sie anpassungsfähig ist und viele verschiedene Nutzungsmöglichkeiten zulässt. Und das ist eigentlich der Ansatz, den er hat. Und deswegen ist es vielleicht auch visionär und auf eine Art und Weise auch revolutionär, was dieser ja jetzt doch 78-jährige Japaner sich da erdacht hat. Und deswegen ist es wahrscheinlich eine sehr tolle Ehrung.
Ja, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass er eben schon seit Jahrzehnten mit diesen Themen beschäftigt ist, über die wir noch nicht so lange sprechen, ne?
Ganz genau. Also er hatte ja auch viele Lehrtätigkeiten gehabt und ganz viel auch theoretisch gearbeitet. Was ich deswegen so interessant finde, weil ich eigentlich denke, dass sich das Bild dessen, was ein Architekt und ein erfolgreicher Architekt ist, dringend wandeln muss. Deswegen ist es so interessant, dass dieser Architekt mit dieser Ausrichtung diesen Pritzker-Preis gewonnen hat, der sogenannte Oscar der Architektur ist, also um die Wichtigkeit mal zu betonen, dass dort jemand gewonnen hat, der viel mehr Fokus darauf legt, was Architektur für den Menschen bedeutet, was es für politische Implikationen hat und für soziale, also auch die ganz klaren politischen Ausrichtungen, die in Architektur stecken und die Möglichkeiten, wie es das Leben von Menschen positiv als auch negativ beeinflussen kann.
Eines der jüngsten Werke Yamamotos ist The Circle am Flughafen Zürich, eigentlich doch ein recht klassisches Quartier mit Restaurants, Shopping und Coworking, wie man sich das so vorstellt. Ist auch das ein Projekt mit visionärem Anspruch?
Ja, vermutlich ist das eines der eher wenigen, wo man sagen muss, gut, das kann man jetzt in Frage stellen. Aber auch da gibt es diese Gassen und diese Plätze, von denen wir sprechen. Ich habe gelesen, Gassen und Plätze seien die einzigen Worte, die er akzentfrei Deutsch aussprechen könne. Also es scheint ihm wirklich wichtig zu sein. Und man muss sagen, der ist 78 Jahre alt, hat sein Büro 1973 gegründet. Also es gibt es schon wirklich sehr, sehr lange. Und im Laufe einer so langen Karriere hat er dann doch wirklich sehr wenig Blödes gebaut. Und das Circle ist dann vielleicht auch einfach wirklich ein Riesenprojekt gewesen, das 2021 fertiggestellt wurde. Das muss man dann vielleicht auch mal verzeihen. Aber es hat in sich dann doch auch wieder einen interessanten Charakter, weil die Grundideen seines Arbeitens sind auch in dem Coworking Space und auch in den Hotels und auch in den Restaurantarealen, die es dort gibt, sind auch dort zu finden immerhin.
So, und wie ist jetzt diese Kür des Jahres 2024 einzuordnen in die lange Liste der Pritzker-Preisträger?
Ja, ich hätte mir ehrlicherweise natürlich gewünscht, dass eine Frau gewinnen muss. Man sagen. Ich habe mir tatsächlich mal die Mühe gemacht und habe gezählt. Er ist jetzt der 45. Preisträger. Die einzige Frau, die diesen Preis bislang immer noch alleine gewonnen hat, ist Zaha Hadid und das ist jetzt auch schon eine ganze Weile her. 2020 haben ihn die Irinnen Yvonne Farrell und Shelley McNamara gewonnen, zu zweit. Und dann Frauen als Partner, also Lacaton Vassal sind ein paar unter anderem. Aber als einzige Frau ist es immer noch nur Zaha Hadid. Das heißt, man würde sich wünschen, dass sich das irgendwann mal ändert. Wobei man sagen muss, wenn sich mit Yamamoto jetzt ein bisschen die Rolle und die Idee von dem, was ein Architekt ist, verändert, dann macht das vielleicht auch den Raum auf für viele Architektinnen. Das heißt, ich hoffe auf die Zukunft dann auch. Finde aber, dass Yamamoto eine tolle Wahl ist. Und gerade in Deutschland und gerade in Europa, wo wir uns viele Gedanken um das Schaffen von Wohnraum machen müssen, speziell hier in Berlin, wo wir ja gerade sind, sollte man sich mal seine Forderungen angucken. Das wäre nicht verkehrt.
Laura Helena Wurth über Riken Yamamoto, den diesjährigen Pritzker-Preisträger. Vielen Dank.
Gern.
Im Januar ist in den russischen Kinos eine ganz besondere Version des Literaturklassikers Meister und Margarita angelaufen. Es handelt sich um die Verfilmung von Michael Lokshin, einem Regisseur, der in den 1980er Jahren von den USA in die Sowjetunion einwanderte, mit dem Beginn des Kriegs gegen die Ukraine Russland aber Richtung USA verließ. Wohl gut so, denn er selbst berichtet, dass er Todesdrohungen erhält. Sein Film mit August Diehl in der Hauptrolle und Bezügen zur aktuellen Politik ist in Russland sehr erfolgreich. Worum es geht und was das über die Stimmung im Land aussagt, erklärt Christine Hamel.
Nach 2 Jahren Krieg gegen die Ukraine erfährt die Wirklichkeit in Russland wieder einmal atemraubende Verdrehungen. Die Realität nimmt immer groteskere, fantastischere Züge an. Da war es nur eine Frage der Zeit, bis Voland wieder auftaucht, der berühmte Professor für schwarze Magie aus Michail Bulgakows epochalem Roman Meister und Margarita.
Voland, Professor, Niemetz, ist zwei Rukopisen.
Der Teufel hatte seine Finger sicher mit im Spiel, als in Russland in diesem Winter nach knapp 3 Jahren Produktionszeit eine Neuverfilmung von Der Meister und Margarita in die Kinos kam. Die beiläufige satirische Entlarvung des Totalitarismus, die Bulgakow einst seinem Roman eingeschrieben hatte und auf Stalin abzielte, schmiegt sich nun mühelos an den Putinismus an. Ein hochaktueller Film, der in Russland nach Lage der Dinge nicht in die Kinos hätte kommen sollen, aber immerhin mit 8 Millionen Euro aus dem staatlichen Kinofonds gefördert worden war. 2021 war das, vor der groß angelegten Invasion in die Ukraine. Der Kinokritiker Anton Dolin spricht gegenüber dem unabhängigen Telekanal Dost von einem cinematografischen und politischen Volltreffer.
Der Film ist ein Anti-Stalin-Film, ein antitotalitärer Film, der zu einer Zeit herauskommt, in der die russischen Machthabenden im Cosplay der Stalin-Epoche aufgehen.
Поверьте, он существует.
Wie da im Film gleichgeschaltete Kritiker über den schädlichen, reaktionären und antisowjetischen Text des Schriftstellers herfallen, weil er die These aufstellt, dass jegliche Macht den Menschen vergewaltige, führt direkt hin zu den infernalischen Kampagnen der Z-Kritiker gegen Kriegsgegner im russischen Kulturleben. Putins Chefpropagandist Wladimir Solowjow ist denn auch tatsächlich über das antisowjetische, antirussische Thema des Films empört. Tigran Keosayan, Ehemann von RT-Chefin Margarita Simonyan und propagandistischer Einpeitscher, fordert, dass man sich ernsthaft zusammensetzen und etwas gegen die Feinde im eigenen Land unternehmen möge. Angefangen bei den Producern bis hin zu den Strafverfolgungsbehörden. Einige Moskauer Kinos zeigen Master und Margarita 10-mal am Tag. Alle Vorstellungen seit Wochen ausverkauft. Ganz Russland schaut Meister und Margarita, schreibt das Online-Magazin Medusa. Das Bedürfnis, seine eigene repressive Realität im Kino als Spiegel vorgehalten zu bekommen, ist offenbar groß. Dahinter verbirgt sich Hunger nach Wahrheit.
Christine Hammel über die regimekritische Verfilmung von Der Meister und Margarita, die in Russland ein echter Kinoerfolg ist. Morgen bei Fazit haben wir dazu August Diehl im Interview, der in diesem Film die Hauptrolle spielt. Und jetzt die Kulturpresseschau von Gregor Sander.
Hasnain Kasim kennt seinen deutschen Michel ganz genau und weiß, wo er ansetzen muss. Unter der krachenden Überschrift »Ich heiße nicht Pimmelgruber« zitiert der Journalist und Sachbuchautor in der Süddeutschen Zeitung erst einmal einen Dichterfürsten. Name ist Schall und Rauch, antwortet Goethes Faust, als er nach seiner Einstellung zu Gott gefragt wird. Mit der so gewonnenen Aufmerksamkeit weist Kasim dann allerdings darauf hin, dass ihm sein Name doch sehr am Herzen liegt, nur eben seinen Landsleuten nicht. Ich habe mehrfach die Erfahrung gemacht, dass Medien meinen Namen falsch schreiben, sogar jene, für die ich schreibe. Spiegel, Zeit und zuletzt eben die Süddeutsche. Sie alle haben meinen Namen teils in einem Buchstaben falsch, teils komplett verhunzt wiedergegeben. Ich empfinde es bisweilen als ignorant und abwertend. Den Vogel schoss Welt-TV ab. Als Hasnain Kasim hier auf den sowohl falsch geschriebenen Vor- als auch Nachnamen hinwies, wurde dies in Hasen Kasim geändert. Ist das Rassismus? Fragt Kasim in der SZ und antwortet folgendermaßen. Ich selbst bin sparsam mit diesem Vorwurf, weil ich davon überzeugt bin, dass er kaum noch wirkt, wenn man nach jedem Fehltritt Rassismus ruft. Ich glaube, es ist eher Unachtsamkeit, vielleicht Ignoranz, eine gewisse Bräsigkeit, manchmal Blödheit. Es sollte doch auch peinlich sein, und so hoffe ich inständig, besonders in dieser Kulturpresseschau, alle Namen richtig auszusprechen. Auch den von Apame Schönauer. Sie wurde gerade zur Miss Germany gewählt und stellt sich in der Taz so vor. Ich bin eine iranische Frau. Ich bin nicht etwa 23, sondern 39 Jahre alt. Ich bin außerdem Mutter, ich bin Architektin und ich stehe mit beiden Beinen im Leben. Und ich setze mich für Frauen mit Migrationshintergrund ein und möchte sie stärken. So weit, so besonders, könnte man meinen, aber dann setzt Frau Schönauer noch den folgenden Satz dazu. Ich denke, das greift viele Menschen an, besonders Männer. Dieser Satz, der fast klingt wie ein Naturgesetz, soll die vielen Hasskommentare erklären, die die in Teheran geborene Miss Germany seit der Wahl erreichen. Erstaunlich gelassen ist ihre Reaktion darauf. Ich habe damit gerechnet, dass ich Gegenreaktionen bekommen würde, aber dieses Ausmaß hat mich überrascht. Andererseits bestätigt mich der Hass umso mehr darin, wie wichtig mein Ziel ist, Frauen mit Migrationshintergrund zu empowern. Woher diese pöbelnden Männer im Internet kommen könnten, erklärt uns Hanna Lühmann in der Tageszeitung Die Welt so. Immer öfter hört man zuletzt eine Sorge, viele junge Männer seien rechts. Den Zustand der vermuteten rechten männlichen Jugend umreißt die Weltautorin so. Der gewichtestemmende Finanzpodcast-Hörer, der gerne Eisbaden geht und von einer frühen Familiengründung träumt, nützt am Ende der AfD genauso viel wie der JA-Aktivist, dienen sie doch beide dem großen Rechtsruck. Nebenbei pöbelt der eisbadende, gewichtestemmende Finanzpodcast-Hörer mit junger Alternative-Background vermutlich auch noch im Internet rum, doch darum geht es Lühmann gar nicht. Sie empfiehlt Gelassenheit aus eigener Erfahrung. Vielleicht kann man an dieser Stelle noch die Hoffnung ausdrücken, dass sich das alles verwächst. Ich habe mit 13 Mal in mein Tagebuch geschrieben, dass ich von Beruf Guerillakämpferin werden möchte. So Lühmann, die ja schließlich Weltautorin geworden ist. Woher dann allerdings gut 20% AfD-Wähler kommen, wenn sich der Rechtsruck einfach wieder verwächst, erklärt sie uns nicht. Vielleicht könnte das Immanuel Kant erklären, der im April vor 300 Jahren geboren wurde. Doch Jürgen Kaube bringt in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung genau das auf die Palme, dass in deutschen Medien ständig gefragt werde, ob Kant heute twittern würde und was er wohl zur KI sagen würde. Man könnte in diesem Stil auch fragen, wie Kant Spaghetti Carbonara zubereitet haben würde, poltert der FAZ-Herausgeber, aber vermutlich gäbe es eine Menge Leute, die genau das sehr interessieren würde.
Das war die Kulturpresseschau von Gregor Sander und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz, danke fürs Zuhören und eine angenehme Nacht.